Guten Morgen miteinander. Freue mich wieder mal da zu sein. Das vergangene Jahr war für uns als Ehepaar ein ganz besonderes Jahr. Das erste Jahr als Rentner. Wir haben uns dafür eine Aktivitätspause genommen, ein Sabbatjahr könnte man dem sagen, weil wir vorher 40 Jahre lang im Dienst der Gemeinde und der FG Schweiz sehr intensiv im Einsatz waren. Das erste Mal in der Gemeindearbeit, dann auch Gemeindegründung im Bündnerland, in der Inlandmission und dann der grösste Teil des Dienst über 20 Jahre in der Leitung der FG Schweiz. Und dann eben letztes Jahr war es dann so weit gewesen, einmal nicht mehr arbeiten müssen. Wir hatten viel Zeit gehabt. Zeit füreinander. Zeit auch für Gott. Fürs Wort, für Stillsein. Wo wir lange Zeit unterwegs waren vom letzten Jahr mit unserem Wohnmobil in Europa. Zum Beispiel bis da schon Schnee gehabt, im Süden von Spanien. Einfach wunderschön. Es ist aber auch eine besondere Zeit, aus Distanz raus, einfach mal aus der Ruhe raus, aus dem nicht mehr müssen, einmal nachzudenken. Da fällt einem manches auf, was man vielleicht vorher sonst einfach in dem Betrieb vom Alltag gar nicht so gespürt hat. Ich hatte darum viel stille Zeit, weil ich nicht viel Schlaf brauche. Und dann bin ich amigs sehr früh verwacht. Oft Stunden zur Nacht, Zeit hatte, um mit Gott unterwegs zu sein, die Bibel zu lesen, still zu sein, zu beten. Früher habe ich mich manchmal geärgert daran, wenn ich nicht schlafen konnte. Aber es steht ja schon in der Bibel, und wenn ich wach liege, so denke ich an dich. Und so ist mir manches neu aufgefallen, was ich vielleicht vorher gar nicht so realisiert habe. Darunter auch das, was heute Morgen das Thema ist. Ich habe einfach so in den Bericht vom Leben Jesu gelesen. Ich habe gerne drin gelesen. Haben, wie gesagt, Neues entdeckt. Zum Beispiel, wo Jesus dort vom Schluss geredet hat, von dieser Zeit, bevor er dann wieder kommt, da hat er Sachen gesagt, wo ich nicht rausgekommen bin. Zeitliche Einordnung und so weiter. Man musste sagen, Jesus, wie wird das sein, weiss ich nicht genau. Aber das, was ich verstanden habe, gibt mir noch genug Arbeit. Und es ist mir dann vor allem aufgefallen, dass Jesus immer wieder etwas gesagt hat. Immer wieder etwas Gleiches gesagt hat. Er gesagt hat, dort am Schluss, in der letzten Zuspitzung, bleibt wach und wartet auf mich. Ich habe dann so zurückgedacht, die Zeit vom Militärdienst. Wach stehen. Das ist ja so gegangen bis Mitternacht und so. Ist ja noch gut gegangen, darüber aus auch noch. Aber dann, wenn es so halb drei, halb vier geworden ist, dann hat man oft mit aller Kraft dagegen kämpfen, dass man nicht eingeschlafen ist. Schwierig war. Man hat eine Anstrengung gehabt, dass man wach geblieben ist. Und ich habe mir überlegt, dass damals hat man das gut können nachvollziehen, wenn Jesus das Bild gebraucht hat, von den Römern her, vom Wachdienst, vom Militärdienst damals. Haben wir überlegt, was bedeutet das, wenn Jesus das so sagt? Sind wach, müde Christen. Es ist mir aufgefallen beim Lesen vom Neuen Testament, dass Jesus immer im Beispiel, im Reden, immer wieder gesagt hat, es werden unmüde Christen sein dann. Am Schluss werden Christen unmüde sein. Das wird das Kennzeichen von der Endzeit. Die Luft ist draussen. Man mag nicht mehr. Sie sind unverbindlich. Mal sind sie da, dann sind sie auch wieder nicht mehr da. Alle sind am Anschlag. Keiner hat Kraft, keiner hat Zeit für Gott. Und man fragt sich, wie soll so der Auftrag von Jesus erfüllt werden? Gemeinden dümpeln vor sich hin, können bestenfalls halten, was sie haben. Aber wo ist der Auftrag von Jesus, dass man den erfüllen könnte? Ich habe vor dem Gottesdienst habe ich da so einen Kaffee bekommen. Guten Espresso. ist gut, der Kaffee, ich habe es ausprobiert. Es ist aber ein bisschen lang her. Er ist vielleicht noch lauwarm oder kalt. Ich musste gar nichts machen, dass er kalt geworden ist. Gar nichts machen. Es ist automatisch gegangen. Wenn er jetzt heiß bleiben, hätte ich etwas machen. Aber verkaltet ist er automatisch. Und so ist das Leben mit Gott, mit Jesus. Ich muss gar nichts machen, wird es kalt. Denkt an den Kaffee, jedes Mal, wenn er einen trinkt. Nur wenn es heiß bleiben soll. Dann wäre etwas gefragt bei mir. Das geht nicht automatisch. Nochmal, Jesus hat es fast nervend häufig gesagt, und zwar kann man es überall nachlesen in diesen Berichten vom Leben Jesu, hat er gesagt, das Problem am Schluss wird die erdrückende Müdigkeit sein von den Christen. Sie werden massenhaft daran scheitern. Er sagt es voraus. Und das Verrückte ist, wenn du schlafst, merkst du es nicht. Wenn ich auf der Wache eingeschlafen wäre, ich hätte das nicht gemerkt. Nur das Aufwachen wäre vielleicht unangenehm gewesen, wenn es mich verwünscht hätte. Und so kann es sein, dass wenn Jesus kommt, dass das Aufwachen sehr unangenehm ist für die, die eingeschlafen sind. Ich habe mich dann dort, ich war so im Wohnmobil, habe mich so gefragt, Nacht, bin ich selber so ein Zeichen vom Ende? Müde. Wir wollen irgendwie doch treu sein der Bibel am Wort von Gott. Auch in dem Punkt, im Wachsein und Warten. Oder haben wir das irgendwie vergessen, ausklammert, sind wir irgendwie blind? Das ist interessant, ich habe dann so weitergelesen in der Bibel. Und nach diesen Reden von Jesus, wo er sagt, Leute, wachen, passet auf, wartet und so weiter, passiert Folgendes, eine Lektion aus dem Leben. Ich lese es vor aus Markus 14, Vers 32. Sie kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt. Und Jesus sagte, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber, Vater, betete er, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, schläfst du etwa? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen, denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper schwach. Dann ging er wieder weg und betete noch einmal und wiederholte seine Bitte. Als er wieder zu ihnen zurückkehrte, waren die Jünger wieder eingeschlafen. Denn sie konnten ihre Augen nicht mehr offen halten und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das zum dritten Male zu ihnen zurückkam, sagte er, schlaft ihr noch immer? Ruht ihr euch immer noch aus? Genug, es ist soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Ein Kontrast. Da redet Jesus zuerst vom Wachen, er nimmt es mit und was passiert? Totale Versager. Ich bin froh, ist die Bibel so ehrlich. Da finde ich mich wieder. Das sind wir Menschen. Keine Helden. So gar keine Helden. Ich komme später auf den Text zurück. Zum Nächsten. Christ im Leerlauf. Ja, für was sollen wir wach sein? Auf was sollen wir warten? Da liegt vielleicht das Hauptproblem. wir wissen nicht mehr recht, für was wir Christen sind. Wohin das die Reise geht. Irgendwie ist uns das abhanden gekommen, so laufen wir einfach. Wir haben ja einen Haufen Aktivitäten. Wir haben Aktivitäten in der Gemeinde, wir haben Aktivitäten persönlich. Das läuft immer, das läuft immer, das läuft. Wohin läuft das überhaupt? So. Aufgefallen ist mir beim Lesen so von der Bibel vom Neuen Testament, das war damals anders gewesen. Die haben genau gewusst, wohin das Reis geht. Wir sind irgendwie vergesslich geworden. Ich habe mir überlegt, ist das vielleicht Altersdemenz von der Gemeinde Jesu? Wenn ich das Neue Testament angeschaut habe, so merke ich, das war ein riesiges Thema bei denen. Ein riesiges Thema, Jesus kommt. Natürlich, einige sind ja dort dabei gestanden, wo Jesus plötzlich da in den Wolken verschwunden ist. Und wenn dann da der Engel kommt und sagt, was staunet er da im Himmel und was starrt er da? Und der Jesus, der kommt genau so wieder zurück, wie wir ihn gesehen haben, da verschwinden. Und Leute, das ist nicht irgendeine Szene aus einem Science-Fiction-Film. Das ist handgreifliche Wirklichkeit. So, wie ich den Tisch anlange, so real, so wirklich. Das wird das Grosse, das wird das Mächtige sein, wo die Welt darauf wartet. Und darum haben die gewartet. Natürlich haben die gedacht, das ging viel schneller. Die Thessaloniker wollten ja nicht mehr recht arbeiten, weil sie gesagt haben, ja, Jesus kommt ja sowieso weiter, was soll ich noch büßen machen und so. Und haben gesagt, Jesus kommt. Das hat sie bewegt. Paulus beschreibt, was es bedeutet hat, wenn damals Menschen Christen geworden sind. Er beschreibt das, wie das passiert ist, als er auf Thessaloniki ist. Im ersten Brief lesen wir es. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Paulus hat beschrieben, was passiert ist. Er hat gesagt, dass in der vorher in die falsche Richtung gelaufen, der Götzen nahen oder der griechischen Mythen nahen und so weiter. Und dann haben sie es gehört. Dann sind sie umgekehrt und sind nachher Gott gefolgt. Haben Jesus Christus angenommen und ihr habt euch bekehrt und jetzt sagt ihr, um Gott zu dienen und zu warten. Beides miteinander. Bekehrung, um zu dienen und zu warten. Wir haben es bestenfalls als erst in Erinnerung. Das Zweite scheint weit weg zu sein. Die Leute damals haben das vor Augen gehabt und sind darum, wie heisst das, begeistert gewesen. Zum Begeistert sein müssen wir wissen, für was. Und ihre Begeisterung war klar gewesen, wir haben eine Zukunft von Gott, der Gott kommt. Und wenn Jesus kommt und so, das ist das Größte. Das ist die Zukunft, die wird kommen. Und das hat sie vorwärts getrieben. Sie sind nicht einfach im Hamsterrad gelaufen. Sie haben gewusst, wohin das geht. Das war doch die Treibkraft von Jesus, dass er Mensch geworden ist, auf die Welt gekommen ist, zum Suchen und Retten, was verloren ist. Weil Gottes Zukunft kommt. Und die Menschen sollen parat sein, das ist höchst dringlich. Das müssen die einen Weg haben, zurück zu Gott. Darum ist Jesus gekommen, ist er ans Kreuz gegangen, er hat sich ja alles kosten lassen. Weil er gewusst hat, Gottes Zukunft kommt. Und die Apostel haben gewusst, wir müssen die ganz damals bekannte Welt durchreisen. Die Menschen müssen wissen, Jesus kommt und Gottes Zukunft kommt. Es geht um alles. Und darum haben sie überall Gemeinden gegründet. Überall sind sie. Und Christen persönlich, für das hat ihr Herz geschlagen. Da sind sie begeistert gewesen. Menschen müssen es hören. Das war ihre Antriebskraft gewesen. Ich war dann dort so und habe überlegt, wann ist uns überhaupt das, die Hoffnung, die Erwartung abhanden gekommen. Sind mir dort so ein paar Sachen in den Sinn gekommen? Vielleicht nicht alles, vielleicht gibt es noch mehr. Das erste Mal, ich habe oft gehört in diesen Jahren, Ja, wir Christen müssen nicht so viel vom Himmel reden, wir müssen lieber auf dieser Welt etwas Gutes tun. Ich habe den Eindruck, diese Gefahr besteht überhaupt nicht mehr, dass man zu viel vom Himmel redet. Ich habe mir dann so überlegt, mit meinen und anderen Nachbarn habe ich schon geredet über das Christsein und Werden und so. Aber dass Jesus kommt, noch nie ein Wort. Mit Gutes tun, da kann ich mir einen Nobelpreis erreichen. Aber mit dem Reden, dass Jesus kommt, ein müdes Lächeln oder vielleicht kann ich sogar Leute ärgern damit. Es bringt keine Anerkennung. Es ist irgendwie noch peinlich, davon zu reden, in unserer Welt Jesus kommt. Und ich bin auch kein Held. Darum schweige ich vielleicht. Ein anderer Gedanke ist mir gekommen. Spekulationen ums Kommen von Jesus. Vor allem die enttäuschten Erwartungen. Es hat ja immer wieder Zeitpunkte gegeben, als ich jung war. Da war ja die Staatsgründung von Israel so richtig aktuell gewesen. Und man hat gesagt, jetzt führt Gott sein Volk wieder zusammen. Jetzt passiert etwas. Endzeit. Und ich weiss, Leute, die haben sich ganz fest eingesetzt und sind enttäuscht worden. Es ist bis heute das nicht passiert, was sie erwartet haben. Es ist lang gegangen. Lang. Sehr lang. Ich habe solche erlebt, die nachher frustriert aufgehend und gesagt haben, warum sonst? Dabei hat doch Jesus immer wieder gesagt, erstens, Leute, rechnet nicht, ist immer falsch. Ich komme wie ein Dieb in der Nacht, in der Regel unangemeldet. Wie ein Blitz aus dem heiteren Himmel. Es wird überraschend sein. Es ist jetzt überraschend noch nicht passiert. Darum hat er gesagt, und das ist dann das Zweite, passet auf, ihr werdet müde. Hört nicht auf. Wenn jetzt Generationen schon vor euch gehofft und gewartet haben und gestorben sind, dann hofft immer noch und wartet immer noch. Die haben ja nur gemacht, was ich euch gesagt habe. Die haben auch gehofft und gewartet. Und jetzt seid ihr dran, solange ihr lebt. Aber hört nicht auf, werdet nicht müde. Und dann, auch in diesen Reden im Blick auf den Abschluss der Zeit, hat Jesus gesagt, die Liebe wird bei vielen verkalten. Christen werden all diesen Sachen in dieser Welt, in diesem Leben anrennen, wie alle anderen auch. Das werden sie machen. Da werden sie interessiert sein. Das mit Gott, ja, vielleicht so am Sonntagmorgen und so, auch ein bisschen. Und nur wer liebt, wartet auf den oder die geliebt. Vreni, meine Frau war letzte Woche Kindhüte auf Davos. Ich war allein daheim. Ich habe mich unglaublich gefreut und mich gesehen, dass sie gestern wieder zurückkommt. Ist doch logisch, wenn man sich lieb hat, oder? Lieb ich oder liebst du Jesus? Wartest du auf ihn? Wäre doch logisch. Würde doch eigentlich zeigen, dass ich ihn wirklich gern habe. Ich denke, wir müssen das Kommen von Jesus neu ins Auge fassen. Das setzt uns den Kopf wieder in die richtige Richtung. Der Himmel muss wieder zum Thema werden. Die Zukunft von Gott, sie kommt. Und das Leben, das Laufen in den Hamsterrädern, auch in den frommen Hamsterrädern, ist einfach ein Unsinn. Zum Dritten. Wie können wir wieder Hoffnung gewinnen? Wie können wir verwachen? Ich bin überzeugt, das wollen sehr viele unter uns. Und ich bin auch überzeugt, viele haben das immer wieder probiert. Und dann sind sie wieder gefallen, gescheitert. Und irgendwann einmal fragst du dich, kann das überhaupt noch besser werden? Habe ich überhaupt noch Chancen? Ich bin doch einfach ein unmöglicher Typ. Immer wieder müssen neu anfangen. Ich denke, die gute Nachricht ist, es gibt Chancen. Denn Gott will das. Und darum gibt er uns Kraft und er schafft schon Es gibt auch ganz einen Haufen gute biblische Ratschläge, wie das funktioniert. Und zuerst ist es halt wirklich so mit dem Neustarten. Wir kennen das all die einen Computer haben. Oder ein Smartphone, wenn du dann drüber streichst und nichts mehr passiert, oder Maus und nichts mehr bewegt sich, oder ein Bluescreen hast, oder irgend so etwas, dann gibt es nur noch eins: kaputte Verfahren, System runterfahren, neu starten. Die Bibel kennt das schon lange, bevor es Computer geht. Das alte, kaputte System, das, was nicht mehr funktioniert, das, was verkachelt ist, runterfahren, neu starten, zurück zum Ersten, zum Anfang, wo du mal gestartet bis zurück zur ersten Liebe. Fang wieder an. Wir sind ja alle keine Helden. Und jetzt komme ich nochmal auf die Geschichte von Gethsemane. Was war das für ein Haufen gewesen, wo dort Jesus um sich gehabt mit diesen Schlafkappen? Ich finde mich da drin wieder, ich bin auch so einer. Und schau mal, was passiert ist. Gott hat es geschafft mit denen. Außer mit dem Judas. Gott hat mit diesen Leuten hat er die grösste Bewegung weltweit bis heute ausgelöst. Die grösste Bewegung ist nicht der Islam, auch nicht im Wachstum. Die grösste Bewegung sind Christen. Das, was mit dem Häufeli dort angefangen hat. Gott hat die Kraft und Gott schafft das. Gott schafft es mit dir und mit mir. Es gibt noch eine andere Bibelstelle, noch ein paar andere, aber eine, die mich besonders wieder aufstellt, im wahrsten Sinn vom Wort, ist im Alten Testament, im Prophet Micha. Dort heisst es im Kapitel 7, Vers 8, lacht nicht über mich, meine Feinde, denn wenn ich auch gefallen bin, ich stehe wieder auf. Und es ist um mich herum auch alles dunkel, ist doch der Herr mein Licht. Micha, Gottes Mann, sagt, lacht nicht über mich, meine Feinde. Wenn ich am Boden liege, lachst nicht, ich stehe wieder auf. Und wenn es dunkel ist um mich, so ist der Herr mein Licht, das bleibt nicht dunkel, ich fange wieder neu an. Und so ist es ja eigentlich im Leben auch an anderen Orten. Wenn ich schnaufe, immer eingeschnauft, oder? Ich muss die verbrauchte Luft wieder rausschnaufen. Immer wieder auch den Wechsel vom Leben Neustart. Und vielleicht gibt es manches, wo jetzt da sitzt und sagt, ich bin nicht gut dran. Warum nicht? Neu starten? Wie praktisch? Ich gebe ein paar Tipps dazu. Das klingt jetzt alles so normal. Aber wir müssen sich leben. Das erste ist, gute Gewohnheiten einüben und pflegen. Es fällt auf, wenn wir das Neue Testament lesen, zum Beispiel im Lukas-Bericht, fällt auf im Leben von Jesus, dass es ein paar Mal heisst, und er ging nach seiner Gewohnheit auf den Berg zu beten. Nach seiner Gewohnheit. Jesus hat Gewohnheiten gehabt, die ihm geholfen haben, dass es heiss geblieben ist, das Verhältnis zwischen dem Vater und ihm. Er hat es gebraucht. Er als Sohn Gottes hat es gebraucht, das Verhältnis zu pflegen. Es ist nicht automatisch gegangen, die Beziehung. Und so hat er gewonnen gehabt, wenn die anderen sind schlafen oder so, ist er auf den Berg, um mit dem Vater zusammen zu sein. Wenn es Jesus gebraucht hat, so gewonnen, dann brauchen wir es wahrscheinlich auch. Ich meine jetzt nicht die frommen toten Übung, wo man sagt, ja, heute Morgen habe ich jetzt die Bibel nicht gelesen, das kann kein guter Tag werden. Das nicht. Sondern vielmehr, ich will Zeit haben mit Gott, ich will Zeit haben mit der Bibel, ich will Zeit haben im Gebet, ich will Zeit haben zum Nachdenken und ich lasse nicht schauen, bis ich das wirklich finde. Und in der Praxis merken wir das in mir so unterschiedlich, da muss jeder seinen Weg finden. Aber Strukturen machen es immer einfacher. Habt ihr schon herausgefunden, dass in den Ferien zum Beispiel viel schwieriger ist, Zeit mit Gott zu haben, obwohl man eigentlich viel mehr Zeit hat, oder? Aber dort haben wir die Strukturen nicht, gewohnt nicht. Übrigens, beim Pensioniert ist es genau das Gleiche. Jeder muss seinen Weg finden, seine Gewohnheiten finden. Wie gesagt, bei mir ist jetzt oft Nacht, manchmal im Dienst. Über viele Jahre war das Tagebuch von der Stille, das ich geübt habe und wo ich das gefunden habe, die lebendig schöne, begeisternde Beziehung zum Vater, zu Gott, zu Jesus, zum Geist Gottes. Jetzt ist es mehr zu Nacht, wenn ich so herrlich früh verwache. Dann habe ich Zeit. Und jedes muss das finden. Ich will euch einfach sagen, hört nicht auf, bis ihr das findet, was im Psalm 23 steht. Die grüne Wiese und das frische Wasser, wo wir wirklich trinken und schnaufen und wo es uns gut geht in der Nähe bei Gott. Und dann macht das zur Gewohnheit. Und vielleicht muss ich die Gewohnheit ab und zu wieder ändern, weil eine Gewohnheit kann auch tödlich werden. So, dass wir dranbleiben, dass es heiß bleibt. Das Zweite. Wille und Kraft einsetzen. Das klingt jetzt noch weniger gut. Auffallend ist, dass Jesus das befiehlt. Uns befiehlt, wach zu bleiben und auf ihn zu warten. Anders können wir ja auch. Zum Beispiel am Morgen aufstehen, obwohl ich eigentlich das Geschrei vom Wecker nicht so gern habe. Am Morgen aufstehen, damit sie auf die S-Bahn langen oder dass die Kinder in die Schule kommen. Das sind so Gewohnheiten, wo ich will, dass es funktioniert. Es muss auch funktionieren. Und dann kann ich aufstehen. Ich kann das, wenn ich will. Und ich mache es. Und wir müssen machen. Und viele so Sachen müssen wir und können wir. Wir können schon manchmal, wenn wir wollen, oder? Wenn ich mich angemeldet habe für einen Sprachkurs und ich will irgendeinen Abschluss machen, ein Examen, dann hocke ich auch noch und büffle und mache, weil ich es will. Und dann mache ich es. Und dem Kollegen sage ich, ich habe keine Zeit, ich muss büffeln. Ich kann es, wenn ich es will. Und Jesus sagt, hey, willst du es auch? Oder willst du nicht so recht? Bis ins Hobby. Wenn ich irgendein Ziel habe, in meinem Hobby irgendetwas zu erreichen, dann mache ich das wie vergiftet, weil ich das Ziel, das lockt mich. Wir können ja schon manches, wenn wir wollen, oder? Gehen wir zu. Sicher. Die Willenskraft ist auch nicht bei allen Menschen gleich. Das weiss Gott auch. Er appelliert aber an das, was er uns als Gabe gegeben hat und sagt, und jetzt mach's doch einmal. Und er sieht, wie ernst das uns ist damit. Und dann, wenn wir trotzdem wieder nachlässig geworden sind, einfach Neustart. Fangst du morgen wieder an? Wenn du heute musst sagen, ja, ist nicht gut, fangst du morgen wieder an? Vielleicht schon heute, wäre ja ein Nachmittag vielleicht Zeit. Der nächste Punkt. Das Ziel vor Augen stellen und halten. Es ist ganz klar, das, was ich anschaue, wo ich mich beschäftige mit etwas, das kommt Einfluss über auf mein Leben. Wenn ich zum Beispiel ein Autofan bin oder so und immer jede Zeitung muss schauen und so weiter, dann werde ich in meinem Leben immer mich stark mit Auto beschäftigen. Das hat einen grossen Platz bei mir und so kann man irgendetwas nehmen, was ich mich fest damit beschäftige, das kommt Platz über in meinem Leben, ist ganz klar. Dann habe ich mir überlegt, eigentlich müsste das mit dem Kommen von Jesus auch so sein. Das müsste dann mehr Platz überkommen bei mir. Und nachher ist mir aufgefallen, wo mir das mal so wichtig geworden ist, habe ich immer wieder, wenn ich die Bibel gelesen habe, in den Briefen oder wo auch immer, überall habe ich plötzlich gesehen, was ich vorher irgendwie überlesen habe. Da geht es ums Kommen von Jesus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum ich oft das nicht gesehen habe. Ich habe auch gesagt, ich will mich mehr mit dem Thema beschäftigen. Ich habe so Bücher schon viele Jahre im Büchergestell, die sich mit dem Thema beschäftigen. Nicht spekulativ, einfach gute Bücher, die Bibelstellen zeigen. Jesus kommt. Und dann noch etwas, das darf ich fast nicht sagen. Es gibt ja seit einigen Jahren so Bücher über Nahtoderfahrungen von Christen. So ein Pastor, der da verunglückt ist und das Willi tot war, scheinbar klinisch tot. Oder ein Bub, ein Kleiner, der da etwas vom Himmel gesehen hat. Wir haben in den letzten Wochen auch gesehen, dass das zum Teil alles erfunden war. Aber mir hat es Mut gemacht, mir das konkreter vorzustellen. Ich habe plötzlich sagen, das ist so cool, wenn das kommt. Ich hatte irgendwie Freude bekommen. Und dann habe ich gefunden, ich will auch mich mehr in der Bibel mit dem beschäftigen. Ich habe dann angefangen, wieder einmal die Offenbarung zu lesen und habe gemerkt, dass ich immer noch nicht rauskomme. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist so gewaltig und stark, die Zukunft von Gott. Ich habe keine Ahnung, wie das im Detail aussehen wird. Aber da läuft mal etwas. Und da müssen wir und will ich dabei sein. Eins ist mir einfach klar geworden. Ich will die Hoffnung wieder zurück. Das Laufen im Hamsterrad, das ist mir definitiv zu wenig. Ich will wieder wissen, wohin das meine Reise geht. Und für das will ich leben. Und dann zum vierten Punkt. Beten wie die ersten Christen lehren. Ich weiss nicht, kennt ihr die letzten Verse von der Bibel? Natürlich in der Offenbarung. Da heisst in den letzten zwei Versen, der all diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald. Und dann der Johannes, Amen, ja, komm Herr Jesus, möge unser Herr Jesus euch allen seine Gnade schenken. Also Jesus, das letzte Wort, das wir in der Bibel noch haben, wo Jesus nochmal sagt, Leute, ich komme bald. So, als letztes sollte man das in den Ohren hören und behaltet das, auch wenn es lang geht. Und es ist lang, sehr lang gegangen. Behaltet es in den Ohren, ich komme bald. Und Johannes, der jetzt gerade das in der Offenbarung gesehen hat, ist so überwältigend, wo er sagt, ja Jesus, komm bald. Einfach packt davon. Am Schluss nochmal das Wichtigste. Warum soll das Gebet nicht unser Gebet werden? Ich weiss nicht, wann ihr das letzte Mal gebetet habt. Jesus, komm bald. Ist das dein und mein ehrliches Anliegen? Ich bin überzeugt, das wird einen Einfluss auf uns. Es könnte sein, dass das Wichtige, was wirklich wichtig ist, dann auch den Platz in unserem Leben wieder überkommt. Ich habe gesagt, das war alles so in den letzten Monaten dort vom Jahr in Spanien. Ich hatte ja dann Wochen Zeit, um das in mein Leben einzunehmen und zu schauen, wie geht es, wie funktioniert es. Ich habe angefangen, immer wieder, möglichst jeden Morgen, mir Zeit zu nehmen und zu überlegen und zu sagen, Jesus, komm bald. Dann habe ich gemerkt, man kann das, gerade wenn es zur Gewohnheit wird, immer wieder beten und gar nichts mehr denken dabei. Und dann habe ich angefangen, freier zu formulieren und habe gesagt, Jesus, komm, wenn möglich, heute. Und dann bin ich irritiert gewesen, wollte ich das überhaupt? Ich habe ja noch andere Pläne heute. Und ich habe auch noch Sachen, die mir Freude machen, die ich zuerst noch wieder erlebe. Komm nicht so schnell. Es gibt ja so ein Lied von Manfred Sibald. Das hat mich irritiert, aber das hat einen guten Prozess ausgelöst. Erstens mal hat mir das Freude am Leben nicht genommen. Wäre ja schade, wenn man pensioniert ist. Ich freue mich immer noch. Gott sagt das auch. Wir dürfen uns freuen an all dem, was er uns schenkt. Aber das Wichtigste muss das Wichtigste bleiben. Und es hilft mir, vieles, wo ich denke, ja, das ist wichtig und so weiter, zu sagen, ja du, aber wenn das heute jetzt ist, Jesus, und du kommst, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Darum verändert das Leben. Das hat mir vieles neu vor Augen gestellt und so ein bisschen den Blickwinkel korrigiert. Und noch etwas. Ich habe plötzlich gemerkt, ich bin etwas weniger mit mir, mit meinem Ergehen, wie geht es mir und so weiter beschäftigt. Ich habe gemerkt, vielleicht ist das auch ein Erfolg vom Älterwerden. Da überlegst du manchmal, wie wird dann vielleicht mal dein Ende sein? Wirst du vielleicht mal dement werden? Wirst du vielleicht mal Krebs überkommen? Und so all die Ängste, die da im Raum stehen. Und plötzlich habe ich gemerkt, im Nachdenken über diese Frage, Paulus hat nie so gedacht. Nie. Für Paulus war ganz klar, Plan A ist, Jesus kommt wieder. Und mein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet. Ich schaffe so, ich warte so, ich lebe so, Jesus kommt wieder. Kann sein, dass es dann doch noch länger geht, dann stirbe ich halt zuerst, ist Plan B. Aber ich lebe für den Plan A. Das heisst, ich erwarte noch, und es wäre so schön, so Lebzeit, Jesus kommt. Ich habe mich mit dem beschäftigt, ich habe sogar dann einmal geträumt, dass es so sein kann. Ich habe mich gesehen, weggehen, wie es heisst in der Bibel und wie die Welt und Dorf und alles zurückbleibt. Dumm, dass ich wieder verwachen bin. Es ist schön. Was ihr vielleicht könnt mitnehmen vom heutigen Morgen, wie wäre es, wenn ihr auch zur guten Gewohnheit würdest machen, vielleicht jeden Morgen, wenn es geht. Es kann im Warten auf den Zug sein, auf dem Bahnhof oder wo auch immer, zu sagen, Jesus, komm bald. Komm, vielleicht wenn möglich heute. Und dann zu überlegen, was heisst das? Jetzt nicht im Sinn von Bedrohung, ich habe das schon so oft gehört, pass auf, dass du dann parat bist, wenn Jesus kommt. Stimmt ja auch. Aber viel mehr mit dem anderen Akzent. Wer Jesus liebt, der wartet auf ihn. Und eins möchte ich auch. Ich möchte Jesus einfach gern haben und ihn darum erwarten. Vielleicht du auch. Jesus, du kommst und du hast jetzt auch zugelassen. Du weißt, wie unsere Erwartung ist oder vielleicht auch unsere Hoffnungslosigkeit. Ich bin so froh, dass du stark bist. Stark genug, alle Worte zu erfüllen. Auch das Wort, dass du wiederkommst. Auch wenn es lang gegangen ist. Vielleicht ist es in unserer Zeit. Es wäre schön in unserer Zeit. Jesus kommt bald. Komm, wenn möglich heute. Wir lieben dich. Wir warten auf dich, weil wir wissen, das Größte, das Schönste, du kommst. Amen.